Deutschlandfunk, Kultur heute.
9 Monate hat es in Kalifornien nicht geregnet. Seit Tagen lodern die Brände. Etwa 300.000 Menschen mussten evakuiert werden. Mindestens 16 starben. Es sind, so sagte es US-Präsident Joe Biden, die verheerendsten Brände der kalifornischen Geschichte. Was an Kulturgut bedroht ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem ein neues Theaterstück von Olga Bach in Stuttgart, Übersetzen mit KI und ein Gespräch mit der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, Mirjam Wenzel, über ihre Pläne 2025. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Die gute Nachricht, das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora im kalifornischen Pacific Palisades sind von den Waldbränden bislang nicht zerstört worden. Beide Häuser werden von der Bundesregierung für Aufenthalte von Stipendiaten genutzt oder für Empfänge. Aber was ist mit architektonisch so bedeutsamen Gebäuden wie der Eames Villa, ebenfalls in Pacific Palisades, die der Designer 1949 inmitten von Bäumen errichtete? Oder mit den diversen Museen, die es in dem Gebiet gibt, wie dem Getty House, das eine bedeutende Sammlung besitzt? Darüber habe ich mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau gesprochen. Er hat Kontakt zu Menschen vor Ort und ich habe ihn gefragt, was von dort zu hören ist und was über Kulturverluste durch die Brände schon bekannt ist.
Also man weiß inzwischen einiges. Die amerikanischen Medien sind da ziemlich hinterher. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Gegenden, die jetzt gerade vom Feuer bedroht sind, die sind eben die alten Siedlungsgebiete von Los Angeles. Das heißt, das, was dort in Flammen aufgeht oder was bedroht ist, das sind oft Siedlungsstrukturen, die sind 150 Jahre alt und haben insofern wirklich auch eine ganz große kulturhistorische Bedeutung.
Inwiefern kannst du das mal erklären?
Also man kann es zum Beispiel an solchen Sachen sehen, dort gibt es sehr viele Bauten aus dem sogenannten Californian Style oder Mexican Style oder das ist im Grunde genommen der Reformhistorismus von Kalifornien. Eine sehr, sehr elegante, sehr prachtvolle Architektur in so ja, mexikanischem Stil wie die Villa Aurora. Die war, ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, in den 20er Jahren eben gebaut und mit denen wollten kalifornische reiche Leute zeigen, wir haben eine ganz alte Tradition. Mexiko ist ja als Land viel, viel älter, als es die USA sind. Und auch Kalifornien hat ja eine voramerikanische Geschichte und haben sich damit darauf berufen. Das sind ganz tolle Bauten mit ganz großen Gärten zum Beispiel. Und diese Gärten haben jetzt aber das Problem, dass sie eben wirklich ganz schnell abbrennen, weil da ganz viele Koniferen drin stehen, weil das eben auch Trockengartenanlagen sind. Das sind große, weite Wiesen, die sehr vertrocknet sind oft. Das heißt, da rast das Feuer einfach nur durch. Und das ist ein zentrales Problem. Da geht eben jetzt nicht nur irgendwie deutsche Exilgeschichte in Flammen auf, möglicherweise, oder wird gerade noch so beschützt, sondern was auf jeden Fall zerstört wird, ist amerikanische Kulturgeschichte.
Naja, und ich glaube, wir können davon ausgehen, auch Privatsammlungen. Da können wir im Moment natürlich nur spekulieren, aber was würdest du sagen, wie schätzt du das ein, was da verloren gegangen sein könnte?
Also es könnte sehr viel verloren gegangen sein. Wir wissen inzwischen, dass die Stadtbibliothek von Pacific Palisades verbrannt ist, vollständig, so mit ihrem Gebäude auch. Das ist eine sehr bedeutende Bibliothek gewesen, weil sie eben auch sehr alt ist inzwischen und große Bestände hatte, die die Stadt und die Regionalgeschichte dokumentiert haben. Wir wissen, dass in Pacific Palisades, in Santa Monica, in Malibu teilweise ganz alte Familien gewohnt haben mit großen Kunstsammlungen, sehr reiche Leute, die eben auch große Kunstsammlungen haben. Wir wissen, dass die Villa von Paul Getty, die ja ein eigenes Antikmuseum ist, eines der bedeutendsten Antikmuseen der Welt, dass diese Villa bis jetzt nicht betroffen ist als Gebäude, dass die Sammlungen gut bewahrt werden konnten. Ja, aber der gesamte Landschaftspark außen um diese Getty Villa, der ist wohl mindestens schwer beschädigt, teilweise vollkommen zerstört. Dieser Landschaftspark gehört aber integral zu der Villa mit dazu. Das heißt, da kann man schon sehen, wie eng eben die Verknüpfung zwischen Landschaft und Architektur in der Gegend ist. Genauso, du hattest es ja schon erwähnt, das Haus von Ray und Charles Eames, der steht an einem Steilhang mit einem phänomenalen Blick über den Pazifik. Also es ist wirklich
eine
großartig.
Eine verglaste Front.
Das ist ein Haus, das ist völlig aus Industriefertigteilen gebaut. Eigentlich eine große Glasbox mit einer ganz, ganz tollen Einrichtung, die auch wirklich vollständig erhalten ist. Ja, und dieses Haus steht vollständig in einem Koniferenwald. Das heißt, wenn da das Feuer hinkommt, dann ist das Haus sofort weg und vollkommen zerstört. Und solche Probleme gibt es bei ganz, ganz vielen Beispielen von Architektur.
Jetzt ist die Eames-Villa ein Beispiel für herausragende Architektur. Es gibt sicherlich noch mehr Häuser in dieser Kategorie, die betroffen sein könnten.
Auf jeden Fall. Also direkt bei der Eames-Villa stehen zum Beispiel einige der sogenannten Case-Study-Houses. Das ist ein großes Programm der 1940er, 50er Jahre gewesen, um billige Einfamilienhäuser zu schaffen. Dieses Case-Study-Programm, das wurde weltweit publiziert. Das sind diese ganzen Winkelbungalows mit eben eingeschossig, mit direktem Übergang in den Garten, mit Veranden etc. Das findet man im Einfluss. Ja, die gesamte bundesrepublikanische Wohlstandsarchitektur der 60er und 70er Jahre ist davon geprägt. Und da stehen die Originale eben ja mitten in einem Koniferenwald. Genauso wissen wir inzwischen, dass einige Synagogen zerstört wurden, dass viele Kirchen zerstört wurden und vor allem diese phänomenale Holzhausarchitektur, die ja ganz Kalifornien sehr, sehr intensiv geprägt hat. Das heißt, die Verluste, die dort jetzt schon zu sehen sind, und wir wissen ja überhaupt nur einen Bruchteil, die sind wirklich dramatisch.
Nikolaus Bernau mit einem Überblick zu Kulturgütern in Kalifornien, die durch die Brände bedroht sind. Und jetzt geht's ins Ferienlager mit Olga Bach, der Schriftstellerin, die 2016 mit dem Stück Die Vernichtung bekannt wurde. Darin ging es um wohlstandsverwahrloste Jugendliche in einem künstlichen Paradies. Dass es nun in Olga Bachs Urlaubscamp nicht ganz so lustig zugehen wird wie bei, sagen wir, Hanni und Nanni, das ist zu vermuten. Das neue Stück Im Ferienlager ist eine Auftragsarbeit des Stuttgarter Staatstheaters. Es spielt in einer esoterisch-ökologischen Gemeinschaft, eine Andeutung auch auf Rudolf Steiner, der 1919 die weltweit erste Waldorfschule in Stuttgart gründete. Christian Gampert war bei der Uraufführung gestern Abend.
Beim Lesen des Stücks denkt man zunächst erfreut, oh, das ist ja völlig verrückt, eine Mischung aus absurdem Theater und Horvaths Jugend ohne Gott. Es geht alles ziemlich durcheinander. Angeblich spielt das Ganze 1923 in der Zeit von Ruhrbesetzung, Hyperinflation und Hitlerputsch. Andererseits kommt dauernd heutiger Jargon vor. Die Personen reden von kultureller Aneignung, verletzender Sprache, investigativem Journalismus und geschützten Räumen. Mit der Zeit merkt man dann, dass das alles auch pädagogisch gemeint ist und dringend eine Form bräuchte. Aber über die verfügt die Autorin augenscheinlich nicht. Olga Bach macht sich Sorgen um die Jugend. Im Programmheft wundert sie sich darüber, warum so viele junge Leute im Osten AfD wählen. Für die Bühne konstruiert sie eine Art anthroposophische Gemeinschaft, die den Außenseiter Emil ausgrenzt und von einem Heimleiter beaufsichtigt wird, der Zigaretten produziert und strenge Regeln setzt. Die düster gekleidete Ferienlagerbelegschaft besteht aus jugendlichen Statisten, die schwarmartig die Bühne fluten und stets im Chor sprechen und auch singen und dem Heimleiter am Herzen liegen.
Die allgemeine Gereiztheit unserer Zeit, die allgegenwärtige Angst, vor allem bei den jungen Menschen. Sie sehen keine Zukunft, nur Finsternis. Und gleichzeitig gibt es da dieses gewaltige Bedürfnis nach Vertrautem.
Die neue Chorleiterin Luise, die von Beyoncé bis zu Queen und den Beatles fast alles singen lässt, zum Teil leider auf Deutsch, kennt rein zufällig von früher den Lagererzieher Louis, einen dubiosen Charakter, der sich über die Einschränkungen der französischen Besatzer aufregt. Wir sind ja angeblich noch in der Weimarer Republik. In Wahrheit hat er offenbar eine schwule Beziehung zu einem französischen Offizier. Er fällt unter den Paragraphen 175, der Homosexualität unter Strafe stellte. Also ein schwuler Heimerzieher, ein Ferienlagerleiter, der sich wie ein Zirkusdirektor aufführt und mit Banderolen Figuren in die Luft zeichnet, wie in der rhythmischen Sportgymnastik. Eine neue Chorleiterin, der das alles suspekt ist und die sich rührend um den ausgegrenzten Emil bemüht, der sich ritzt, der Albträume hat und den hochverdächtigen Erzieher angeblich nachts mit einem blutigen Koffer gesehen hat. Der französische Offizier ist verschwunden. Und immer wieder singt der Chor dazu. Was ist das? Was soll das sein? Ein Kriminalstück mit Musik und politischem Anspruch? Olga Bach setzt zur Aufklärung eine Investigativjournalistin ein, die nebenbei auch die protofaschistischen Methoden der Ferienkoloniebetreiber aufdeckt. Dabei werden esoterischer Zauberkram, Hexenprozesse, Verschwörungserzählungen und rassentheoretische Vorurteile heftig durcheinander gerührt. Angeblich wurde die Autorin durch die in Schwaben besonders zahlreich vertretenen Corona-Leugner inspiriert. Der Chor im Stück verhält sich zum Teil politisch hyperkorrekt, zum Teil als verfolgungssüchtige Meute. Das eine schließt das andere ja auch in der politischen Gegenwart nicht aus.
Luise, wir hier, wir sind nur stark, wenn wir ein frohes, mutiges Leben ohne Angst führen. Auch wenn wir damit den Neid der anderen auf uns ziehen. Komm, Luise, ich zeig dir jetzt noch unsere Hochbeete.
Die Regisseurin Jessica Glause geht mit diesem disparaten Stoff um, als blicke sie in eine bedrohliche Zukunft. Ihre Bühnenbildnerin Jill Bertermann hat eine Buckminster-Fuller-artige, strenge, geodätische Kuppel gebaut mit verschiebbaren Käfigteilen. In bläulicher Einheitskleidung turnen die Figuren durch die Räume, ohne das Chaos des Textes aufzubrechen. Luise will den armen Emil retten, aber sie darf nicht. Und die darstellerischen Möglichkeiten vor allem des orientierungslosen Jugendchors sind, vorsichtig gesagt, begrenzt. Vorschlag zur Güte: Fahrt in den Ferien nicht ins Lager, fahrt lieber an den Strand.
Im Ferienlager heißt das neue Stück von Olga Bach, das gestern am Stuttgarter Schauspiel uraufgeführt wurde. Was das Jahr 2025 an Herausforderungen mit sich bringt, darüber sprechen wir hier in Kultur heute in den ersten Januartagen mit Theaterintendanten, Komponistinnen oder Schriftstellerinnen. Für diejenigen, die einer öffentlich finanzierten Institution vorstehen, steht wahrscheinlich dabei die Frage der Förderung durch die öffentliche Hand weit oben auf der Liste, denn viele Kommunen müssen teilweise drastisch einsparen. Eine der wenigen Ausnahmen ist Frankfurt am Main. Die Stadt unterstützt nicht nur Schauspiel und Oper, sondern auch das Jüdische Museum direkt nebenan. Das hat gerade zwei Bilder des jüdischen Malers Moritz Daniel Oppenheim angekauft, der zu Unrecht heute wenig bekannt ist, zu Unrecht, weil seine Bildkompositionen oft spektakulär sind und seine Deutung der jüdischen Kulturgeschichte auf die ganze Gesellschaft zielte. Geleitet wird das Haus seit knapp 10 Jahren von Mirjam Wenzel. Ich habe Mirjam Wenzel gefragt, ob der Ankauf ein Grund ist, optimistisch ins neue Jahr zu starten.
Ja, wir starten gestärkt auf jeden Fall ins neue Jahr. Also wir haben jetzt gerade eröffnet oder präsentieren zum ersten Mal die Hängung eines Zyklus von Moritz Daniel Oppenheim, in dem er die biblische Geschichte der Hagar darstellt. Dieser Zyklus ist noch nie zusammenhängend gezeigt worden. Er besteht aus 3 Gemälden, von denen wir eben 2 ankaufen konnten. Das dritte ist eine Leihgabe aus dem Städel. Und diese Geschichte ist einfach bedeutend, auch in interreligiöser Hinsicht, weil Hagar und ihr Sohn Ismael gelten ja quasi als die Stammmutter und Stammvater des Islam, während Sarah und Yitzhak und Abraham natürlich als das Verbindende, als die Stammväter des Judentums gelten. Und der Zyklus von Oppenheim porträtiert die Familienverhältnisse nicht als Konkurrenzverhältnisse, sondern als Beziehungsverhältnisse und ist einfach darin auch eben in dieser gegenwärtigen Zeit sehr aktuell.
Das Interessante an Moritz Daniel Oppenheim ist ja, dass er in seiner Zeit Anfang des 19., Mitte des 19. Jahrhunderts ziemlich erfolgreich war und auch, wenn man das so sagen kann, für die jüdische Emanzipation steht, den heute aber eher wenige kennen. Ist das auch eine Aufgabe für 2025, Künstlerinnen und Künstler wieder zurück ins Licht zu holen, um einen Ausstellungstitel des Museums von vor 2 Jahren zu zitieren?
Ja, das bleibt eine Daueraufgabe. Die Zäsur der Shoah hat eben nicht nur zu einer massiven Zerstörung geführt und auch dazu, dass Oppenheim-Gemälde dann in Restitutionsverfahren zum Beispiel nach Israel und ans Jewish Museum in New York gegangen sind, also auch gar nicht mehr hier in Frankfurt vorzufinden sind, sondern sie hat eben auch diese Zäsur zu einem Vergessen geführt. Und unsere Aufgabe ist immer, gegen dieses Vergessen anzuarbeiten und die deutsch-jüdische Kultur in ihrer ihrer Vielfalt, in ihrer Prächtigkeit, auch in ihrer Wirkungsmächtigkeit zu zeigen. Und das kann man bei Moritz Daniel Oppenheim eben wunderbar, weil er eine ganz eigenständige und zwar dezidiert auch jüdische Perspektive in die christliche Kunstgeschichte einträgt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Wie sehr fehlt diese jüdische Perspektive, würden Sie sagen?
Die ist allgemein in Deutschland in der Regel nicht im Bewusstsein. Also ich würde schon sagen, dass das Gefühl der Amputation dessen, was da kulturell zerstört worden ist, dieses Gefühl fehlt mir häufig im mehrheitsgesellschaftlichen Diskurs. Man weiß zwar, dass einzelne Persönlichkeiten, da gibt es manche, die natürlich auch bekannter sind als andere, im Moment jetzt gerade sehr Kafka, aber man sieht sie letztlich nicht in einem größeren kulturellen Zusammenhang und man sieht dadurch nicht die prägende Kraft der jüdischen Kultur für die europäische Kultur, wie sie sich eben vor allen Dingen im 19. Jahrhundert und Beginn des 20. Jahrhunderts entfaltet hat.
Glauben Sie, dass das ein Grund auch sein könnte für die mangelnde Empathie, die Sie ja auch beklagt haben nach dem 7. Oktober 2023, dass genau das ein Grund sein könnte, wo sozusagen irgendwie eine Art Verbindung auch fehlt, dass diese Empathie nicht da ist?
Das mag sein. Also ich denke, wir merken einfach im Moment an einem steigenden Klima des Hasses und der Hetze, dass gewisse Einstellungen quasi zu wenig Substanz hatten, dass die nicht Bestand haben in Zeiten, wo das Klima rauer wird. Die Frage ist ja, warum haben sie so wenig Bestand? Und das gilt, ist die zentrale Frage, finde ich, an so etwas wie die deutsche Erinnerungskultur. Warum hat sie so wenig Bestand in Zeiten von ansteigender Zustimmung zu Rechtsextremismus, ansteigendem Antisemitismus und Rassismus? Und diese Frage muss man sich, glaube ich, wirklich stellen. Und sie hat zutiefst etwas mit sozialpsychologischen Phänomenen zu tun, vielleicht mit mangelnden Reflexionen über familiengeschichtliche Kontinuitäten, sicherlich auch mit Lügen über so etwas wie, dass der Antisemitismus jemals weg gewesen sein könnte, mit einem großen Wunsch, etwa die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik zu feiern. Also vieles kommt zusammen, was erklärt, dass in der Situation, wo statistisch gesehen und jeden Tag es zu antisemitischen Vorfällen kommt, es gleichzeitig bei vielen dieses Achselzucken und dieses Hinnehmen gibt. Dabei wissen wir historisch gesehen, Jüdinnen und Juden sind einfach die Ersten, die spüren, dass diese Demokratie in Gefahr ist und dass sich etwas massiv ändert. Und es wird nicht nur sie treffen, es wird viele mehr treffen, auch mehrheitsgesellschaftlich. Und darüber müsste doch eine Debatte, ein Aufschrei, ein auf die Straße gehen, ein kämpferisches Moment auftreten. Und auf das wartet man ja doch im Moment.
Sie verstehen das Museum ja explizit auch als Lernort der Demokratie und für die Demokratie. Sie haben nach dem 7. Oktober 2023 die Namen der Jüdinnen und Juden, die als Geiseln genommen wurden, ausrufen lassen vor dem Museum. Planen Sie solche Aktionen auch für 2025?
Ja, wir haben es uns selber zum Auftrag gemacht, die Zäsur des 7. Oktobers in der deutschen Öffentlichkeit zu thematisieren. Das Massaker des 7. Oktobers hat zu einer massiven Retraumatisierung geführt durch die Art der Gewalt. Und wir begreifen es als unsere Aufgabe, diese Retraumatisierung, die auch einfach anhält, solange die Geiseln noch nicht freigelassen sind, und solange sie nicht als solche anerkannt ist, sie zu thematisieren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht, wenn wir eine Pause machen, gleichzeitig auch reflektieren und thematisieren sollten, was im Gazastreifen passiert. Ja, und das möchte ich ganz klar sagen. Das sind sozusagen zwei Themen, die miteinander verbunden sind. Aber die Kritik an der israelischen Kriegsführung führt in gemeinhin dazu, dass der 7. Oktober nicht als das anerkannt wird, was er ist, nämlich wirklich eine Zäsur, eine massive Erschütterung. Und eben die zu thematisieren und deren Auswirkungen, vor allen Dingen auch psychologischen Folgen, das begreifen wir als unsere Aufgabe.
Sie haben eben schon mal die Erinnerungskultur angesprochen, Frau Wenzel. Wahrscheinlich brauchen wir auch neue Wege der Erinnerung, denn die Zeitzeugen sind bald nicht mehr da. Für Sie spielt das Digitale ja eine große Rolle. Lässt sich das verbinden?
Ja, natürlich. Ich meine, wir diskutieren seit 30 Jahren über das bevorstehende Ende der Zeitzeugenschaft. Jetzt tritt es ein und gleichzeitig gibt es die ganzen Zeugnisse in digitaler Form, in digitalisierter Form. Und die entscheidende Frage ist, die Shoah wird jetzt Geschichte. Wie wird die Vermittlung dieser Geschichte in eine aktive Erinnerungspraxis überführt? Das ist die Frage unserer Gegenwart und die müssen wir mit gegenwärtigen Mitteln beantworten. Und gegenwärtige Mittel sind immer auch digitale Mittel. Aber im Kern geht es darum, tatsächlich diesen zivilisationsgeschichtlichen Bruch, dieses Menschheitsverbrechen ansatzweise verstehbar zu machen. Das, denke ich, ist die Aufgabe.
Haben Sie da konkret was geplant für 2025? Etwas, was sich zum Beispiel an Schülerinnen und Schüler richtet? Damit die das ja auch, das ist ja eine Generation, die auch vielleicht größere Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, weil es in der Familie vielleicht auch nicht mehr diese Geschichten gibt vom Zweiten Weltkrieg.
Wir verstehen uns ja als ein Museum ohne Mauern und das bedeutet immer auch, dass wir aus dem Museum rausgehen. Viele unserer Angebote fangen an den Schulen an, also mit vorbereitenden Materialien in dem Fall für die Schule. Die Website ist ja auch allgemein zugänglich. Wir nehmen vorab Kontakt auf, geben Handreichungen an die LehrerInnen, wie sie das Thema anfangen können und holen die Personen dann hierher. Das ist aber nur ein spezifisches Angebot, was eine auch kürzere Unterrichtseinheit beinhaltet. Wir arbeiten zum Teil auch tatsächlich ein halbes Jahr an Berufsschulen mit einer Klasse, in der es richtig um so eine Art Persönlichkeitsbildungsprozess mit dieser Klasse durchlaufen. Da geht es um Fragen wie, was ist dein familiärer Hintergrund? Welche Geschichten sind da tradiert, auch welche Gewaltgeschichten, wie siehst du deine Zukunft, was bedeutet Zuhause für dich? Und über solche Reflexionsmomente führen wir dann ran an die Themen unseres Museums hier und die persönlichen Geschichten, die wir hier erzählen.
Mit der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, Mirjam Wenzel, habe ich über die Herausforderungen gesprochen, die 2025 auf das Museum und die Museumsarbeit zukommen. Weitere Werkstattgespräche, zum Beispiel mit der Filmemacherin Corinna Belz, finden Sie in der Deutschlandfunk-App.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Herausforderungen gibt es gerade eigentlich für alle Bereiche der Kultur, nicht nur wegen fehlender Gelder, sondern auch durch Angriffe von rechts oder zu viel Bürokratie. Wir stellen in Kultur heute Menschen und Projekte vor, die machen statt meckern, so wie Bonaventure Dossou, den Mathieu Braun getroffen hat.
Etwa 2,2 Millionen Menschen sprechen Fon, auch die Familie von Bonaventure Dossou. Nur er nicht, denn in der Schule wurde nur Französisch gesprochen. Die Amtssprache des Benin. Als er mit 17 für sein Mathematikstudium nach Russland zog, konnte er nur schlecht mit seiner Mutter kommunizieren. Denn die spricht nur Fon.
Die Kommunikation fand vor allem per Telefon statt, sodass die Sprachbarriere manchmal zum Problem wurde.
Deshalb entschied er sich, eine Übersetzungssoftware für seine Muttersprache zu entwickeln. Die gab es nämlich nicht. Trainiert wurde mit der Heiligen Schrift.
Für die erste Version haben wir die Bibel verwendet, aber das war ein sehr veraltetes Fond. Es war einfach nicht modern. Um also etwas zu haben, das viel mehr mit uns zu tun hat und mit dem, was wir jeden Tag benutzen, musste ich meine eigene Datenbank erstellen.
Und das bedeutete, die KI mit jeder Menge Daten füttern. So bat Bonaventure Dossou auch seine Freunde, ihm Wörter zu schicken, die sie täglich nutzen. Mittlerweile ist das Programm in den Google-Übersetzer integriert und wird in Benin viel genutzt.
Es gibt Facebook-Seiten, die mein Programm nutzen. Man findet jetzt viel mehr Texte auf Fon im Internet. Auch Regierungsseiten werden damit übersetzt. Es wird auf jeden Fall viel genutzt.
Bonaventure Dossou wollte aber nicht nur besser mit seiner Mutter kommunizieren. Ihn motivierte noch etwas anderes.
Wenn eine Sprache nicht präsent ist, wirkt es, als wäre sie nicht wichtig. Es gibt zum Beispiel in Europa Sprachen, die wenig gesprochen werden, aber sehr gut erforscht und deshalb sehr präsent sind. Swahili dagegen, praktisch die meistgesprochene Sprache auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, ist kaum erforscht. Dabei ist Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Träger von Kultur und kulturellem Erbe.
Bonaventure Dossou hofft, dass seine Übersetzungssoftware auch anderen hilft und Mut macht, selbst aktiv zu werden.
Ich konnte dadurch Menschen, die Sprachen sprechen, die noch unbekannter sind als meine, zeigen, dass es klappt. Die denken dann, okay, wenn er es mit seiner Sprache geschafft hat, dann können wir das auch.
Die Arbeit ist für Bonaventure Dossou allerdings noch längst nicht vorbei. Er will seiner Software auch eine Sprachausgabe hinzufügen, wie sie bei anderen Sprachen selbstverständlich ist.
Stellen Sie sich vor, ein Arzt wird von Ärzte ohne Grenzen nach Benin geschickt, nach Abomey, wo Fon gesprochen wird. Der Arzt versteht aber kein Fon, sondern spricht nur Französisch. In diesem Fall könnte das Programm diese Sprachbarriere durchbrechen. Der Arzt könnte auf Französisch sprechen und die andere Person könnte das Gespräch auf Fon hören. Sie könnte auch auf Fon antworten und ihre Antwort übersetzen lassen. Das wäre toll, denn es gibt viele Menschen, die Fon sprechen, aber nicht schreiben können. Sprachen wie Fon werden viel mehr gesprochen als geschrieben. Das ist bei den meisten afrikanischen Sprachen der Fall. Sie werden vor allem mündlich genutzt. Die Übersetzungssoftware soll Sprachbarrieren, die zwischen Menschen verschiedener Ethnien auftreten, abbauen und die Kommunikation erleichtern.
Dossou selbst nutzt sein Programm nicht mehr so häufig, wie er mal dachte. Denn die Arbeit am Programm hat auch seine Fonkenntnisse verbessert. Das freut seine Mutter ganz besonders.
KI mal positiv betrachtet. Mathieu Braun über Bonaventure Dossou, der eine Übersetzungssoftware erfunden hat. Und in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt um Kultur und Politik.
Zunächst in Afghanistan. Die pakistanische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat heute dazu aufgerufen, den in Afghanistan herrschenden Taliban keine Legitimität zu verleihen. Sie sprach bei einem Gipfeltreffen in Islamabad über die Bildung von Mädchen in muslimischen Gemeinschaften. Um es einfach auszudrücken, sagte Yousafzai in einer Rede vor Führern aus dutzenden muslimischen Ländern, die Taliban betrachten Frauen nicht als menschliche Wesen. Sie verschleierten ihre Verbrechen unter dem Deckmantel kultureller und religiöser Rechtfertigung. Geben Sie ihnen keine Legitimität, appellierte sie. Afghanistan ist seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 das einzige Land der Welt, in dem Mädchen und Frauen nicht das Recht haben, eine weiterführende Schule oder eine Universität zu besuchen. Yousafzai wurde 2012 von Taliban in einem Schulbus angegriffen und schwer verletzt. Die damals 15-Jährige hatte sich öffentlich für das Recht von Mädchen auf Bildung eingesetzt. 2014 erhielt sie für ihr Engagement den Friedensnobelpreis. In Österreich schmiedet der rechtspopulistische FPÖ-Chef Herbert Kickl an einem Regierungsbündnis, nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihn aus Alternativlosigkeit damit beauftragt hat. Tausende demonstrierten gegen diese Entscheidung und auch Kulturschaffende warnen vor einer FPÖ-geführten Bundesregierung unter einem Bundeskanzler Kickl. Der österreichische Historiker und Schriftsteller Dorion Rabinowitsch sagte dazu im Deutschlandfunk:
Kickl bezeichnet die Identitären als eine NGO und grenzt sich nicht ab, weder gegenüber diesen rechtsextremen Gruppen noch gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit in klarer Art und Weise. Also es gibt gar keinen Grund zu glauben, dass mit Kickl ein Staat zu machen ist. Die Freiheitlichen machen mobil gegen die unabhängige Justiz, gegen eine kritische Presse, gegen die liberale Demokratie, gegen die offene Gesellschaft. Und wo die Gesellschaft nicht mehr eine offene ist und die Demokratie nicht mehr eine liberale, wird es auch jüdischen Gemeinden nicht gut gehen.
Doron Rabinowitsch über die mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich. In Deutschland ist die Regierung der Ampelparteien Geschichte. Und deshalb interessiert sich bereits das Bonner Haus der Geschichte dafür und sammelt im weitesten Sinne Dokumente der Ampel. Eine dunkle Mappe mit Bundesadler drauf, in der sich das originale Manuskript der Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz vom 27. Februar 2022 befindet, die gehört bereits zum Bestand. Seine Aktentasche wollte Olaf Scholz allerdings dem Haus der Geschichte nicht übergeben. Aber es gibt auch ein Stück Nord Stream 2, das nie verlegt wurde, aus Beton und Stahl. Es soll die lange Abhängigkeit von russischem Gas deutlich machen in der Ausstellung des Hauses der Geschichte. Auch das Deutschland-Ticket hat seinen Weg bereits in die Museumsbestände gefunden. Objekte zum Cannabis-Gesetz und zum Selbstbestimmungsgesetz werden noch gesucht. Die in Bremen ansässige Künstlerin Elana Renner erhält den Omanut-Zwillenberg-Förderpreis des in Zürich ansässigen Vereins Omanut für jüdische Kunst und Kultur. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Schweizer Franken dotiert. Elana Renner, die 1977 in der Schweiz geboren wurde, hat an der Bremer Hochschule für Künste studiert und den Angaben zufolge viele Projekte mit Unterstützung des Bremer Senators für Kultur realisiert. Sie pendelt zwischen Bremen und Bremens Partnerstadt Haifa in Israel.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Mehr zu den Waldbränden in Kalifornien, auch in den Informationen am Abend, auch zu den Parteitagen der AfD und des BSW und zur Stichwahl in Kroatien. Ich bin Anja Reinhardt, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.